Wir hören den Predigttext, der für heute vorgeschrieben ist, aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 2. Kapitel. Paulus schreibt dort: Du kannst dich nicht entschuldigen, o Mensch, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil zu Recht über die ergeht, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die solches tun, und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Zorn und Grimm aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die das Böse tun, zuerst der Juden und auch der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die das Gute tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, schön, dass Sie gekommen sind heute zum Gottesdienst am Buß- und Bettag. Dass Sie ihn nicht nur als Putz- und Fegtag begehen wie all die anderen. Die Gottlosigkeit greift ja immer mehr um sich in Deutschland. Fast alle Bundesländer haben den Bußtag sowieso abgeschafft, außer wir Sachsen natürlich. Wir haben ihn wenigstens noch. Und dabei wäre dieser Tag für das ganze Land mehr als notwendig. Biblische Werte sind im freien Fall. Und was dann gegen den Werteverfall von der Politik beschlossen wird, macht ja vieles noch viel schlimmer. Aber zu diesen gottlosen Leuten gehören wir ja zum Glück nicht. Nur die vielen, die nicht mehr sich um Gottes Wort kümmern, die keine Moral mehr haben, das macht uns schon Sorge. Noch schlimmer sind die, die angeblich Christen sind und dann ihre sündhafte Lebensweise auch noch mit verbogenen Bibelzitaten rechtfertigen. Die Rechtgläubigen werden immer weniger. Und was heute so manche Leute aus der Bibel ableiten, das hat es in 2000 Jahren bisher nicht gegeben. Das sind schlimme Zeiten. Wir leben in einer Zeit des Abfalls und der Gesetzlosigkeit. Also die Menschen müssten wirklich mal Buße tun und wieder anfangen zu beten. Und diesen Tag tatsächlich als Buß- und Bettag nutzen und nicht nur als Putz- und Fegtag. Dann wird es in unserem Land und auch in unserer Kirche wieder aufwärts gehen. Aber leider sind die Menschen ja heute kaum noch einsichtig. Haben bloß noch ihre Selbstverwirklichung im Kopf, lassen sich gar nichts mehr sagen. Für sie gibt's keine Wahrheit mehr, wissen alles besser, vor allem die Jugend. Eher alles zu spät. Kann man bloß noch mit dem Kopf schütteln. Liebe Gemeinde, haben Sie vielleicht was gemerkt? So richtig das ja alles leider ist oder sein mag, was ich gesagt habe, was ist eigentlich mit uns, Nein, wir sind nicht wie die vielen anderen, oder? Nee, sind wir nicht, sind ja hier. Und genau deshalb kritisieren wir ja auch die anderen. Regen uns auf, schauen sie böse an oder gar nicht mehr an, reden über sie statt mit ihnen, sitzen über ihnen zu Gericht und verurteilen damit uns selbst. Wie bitte? Ja, steht hier. Und es ist tatsächlich eine ganz schmale Gratwanderung zwischen Beurteilen und Verurteilen, zwischen Unterscheiden und Richten. Das Erste ist notwendig, beurteilen, unterscheiden. Das Zweite, verurteilen und richten, ist verderblich. Uns ist ein himmelweiter Unterschied, ob wir unter der Schuld anderer mitleiden, uns damit drunter stellen, oder ob wir uns fromm und hochmütig darüber stellen. Und da ist vieles auch bei uns immer wieder verdreht. Und das ist ja das, was Jesus gesagt hat. Wer den Splitter im Auge des Bruders erspäht, trägt selbst statt einer Brille einen Balken im Auge. Und das ist das, was Paulus hier schreibt. Deshalb bist du unentschuldbar, Mensch, jeder, der richtet. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Oder man kann auch übersetzen, wenn du einen anderen richtest, verurteilst du dich selbst, verdammst dich selbst. Wie ist das eigentlich mit diesem Richten? Wir haben es schon mitgekriegt, wenn wir mit den Fingern auf jemand anders zeigen, zeigen wenigstens drei Finger auf uns. Und zweitens sagen uns Psychologen, wir projizieren sehr gerne unsere eigenen Schwächen auf andere. Das heißt, wir verdrängen vor uns selbst unsere eigenen Untiefen und Untugenden, die nehmen wir gar nicht wahr. Stattdessen spiegeln wir sie in die anderen hinein und sehen sie dann bei den anderen. Das heißt, was wir bei den anderen negativ wahrnehmen und kritisieren, worüber wir uns bei anderen aufregen, sind oft ganz genau unsere eigenen Probleme und Schwächen. Das sagen Psychologen. Manchmal haben die auch recht. Paulus sagt, du, der Richtende, tust dasselbe wie die, die du verurteilst. Und ist es nicht so, das, was wir bei anderen hässlich und böse finden, wenn sie es gegen unsere Person richtet, das tun wir selbst in unserem Umfeld mit bestem Gewissen und finden es auf einmal ganz selbstverständlich und gar nicht schlimm. Also wir entrüsten uns, wenn andere hinter unserem Rücken über uns irgendwelches Zeug erzählen. Und wie reden wir über andere, wenn sie nicht da sind? Dieselben Sachen, die wir bei anderen verurteilen, entschuldigen wir bei uns selber. Und dann denken wir vielleicht noch, Gott macht damit. Nein, macht er nicht, weil Gottes Urteil entspricht der Wahrheit, steht hier. Und er macht keine Unterschiede, er bevorzugt keinen und benachteiligt keinen. Bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Na, aber er vergibt doch um Jesus Willen dem, der an ihn glaubt. Richtig. Und wenn du an Jesus glaubst, dann rechnet Gott es dir zu, dass Jesus für dich und deine Schuld gestorben ist, damit in deinem Leben alles geklärt ist. Und das darfst du auch dir selbst zurechnen, Um Jesus willen sieht Gott mich als gerecht an. Das tut er. Und es ist so. Aber was nicht geht, ist, du rechnest dir die Vergebung durch Jesus zu und den anderen rechnest du sie nicht zu. Wenn wir zu Gericht sitzen, wo Jesus sich längst hat richten lassen, dann streichen wir alles durch, was Jesus getan hat. Nicht nur für die anderen, sondern eben auch für uns selbst. Wenn wir das, was Jesus getan hat, für uns in Anspruch nehmen, dann bitte ganz genauso auch für die anderen. Und da hört jedes Richten auf. Ob der andere dann Jesus und seine Vergebung annimmt und ob er da glaubt, ist eine völlig andere Sache. Das geht uns erstmal gar nichts an, das ist seine Sache zwischen ihm und Gott. Gott ist gerecht, er allein übrigens. Und deshalb gilt bei ihm eben kein Ansehen der Person, er ist unparteiisch. Vor ihm kann sich keiner selbst entschuldigen. Er kann sich nur durch Jesus entschuldigen lassen, die Schuld wegnehmen lassen. Keiner kann sich vor Gott selber entschuldigen, weder der Unrecht tut, noch der Unrecht verurteilt. Nur Gott selber kann das tun, wenn wir zu ihm kommen und ihn darum bitten. Und vielleicht fragst du jetzt, na, was willst du denn? Mir geht's doch eigentlich ganz gut. Das heißt, ich merke, Gott segnet mich doch. Ich erlebe seine Hilfe, ich erlebe seinen Schutz. All die Freundlichkeiten Gottes sind mir vertraut. Gott ist doch Liebe. Und wenn er mich so segnet, dann muss er doch mit mir zufrieden sein. Und dann muss doch zwischen mir und dem lieben Gott alles in Ordnung sein. Nein, muss es gar nicht. Gott kann mit erstaunlicher Geduld warten. Und alle unsere Gottlosigkeiten mit wahrhaft göttlicher Güte beantworten. Und das rechtfertigt uns überhaupt noch nicht. Sondern Paulus sagt, wenn ich es ein bisschen ausführlicher übersetze oder umschreibe, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet, zur beschämten Abkehr von allem Bösen? Aber du merkst das nicht. Du sündigst und richtest, du scheinst Gott zu glauben und seine Güte und Geduld und Langmut ernst zu nehmen, aber in Wahrheit verachtest du sie. Du bist verhärtet. Dein Herz zur Umkehr nicht bereit. Und so sammelst du dir keinen Schatz von Frömmigkeit, auch wenn du fromm bist, sondern Gottes Zorn sammelst du und häufst ihn auf. Das mag jetzt noch verborgen sein, keiner sehen, aber eines Tages wird es sichtbar werden. In Rom gab es Christen, die aus dem Judentum kamen, und die meinten, dass sie nun die Lieblingskinder Gottes sind. Und dann gab es die anderen, die aus dem Heidentum kamen, also aus finsterstem Götzendienst, die nicht schon immer fromm waren, sondern ganz gottlos. Und auf die haben sie heruntergeschaut, die haben sie verachtet. Und es stimmt, dass das Evangelium zuerst den Juden gilt, sagt die Bibel, und ebenso den anderen. Nur, wem es zuerst gilt, der hat auch eine größere Verantwortung. Das ist die biblische Konsequenz daraus. Wem mehr anvertraut ist, von dem wird Gott umso mehr fordern. Der steht gar nicht besser da. Und heute sind es vielleicht die Frommen oder die Kerngemeinde, die auf andere herabsehen. Also auf Menschen, die aus einer gottlosen Familie kommen oder Umgebung, wo nie vorher geglaubt wurde oder die mal ganz rot waren bei der Stasi oder die ganz braun waren oder sind oder links oder rechts oder was weiß ich was oder aus irgendeinem zweifelhaften Milieu. Und dann gestehen wir ihnen nicht zu, dass sie genauso zu Gott kommen und gehören können wie wir, ohne jeden Unterschied. Nein, es gibt für alle Menschen nur einen einzigen Zugang zu Gott, und der heißt Umkehr. Oder um es mit diesem alten Wort zu sagen, Buße, umsinnen, umdenken, das ganze Leben ändern. Und es ist übrigens ein Geschenk, wenn ich umkehren kann, wenn ich Buße tun kann, wenn Gott mir dieses Licht gibt, dass ich ihn erkenne und auch mich selber in meinem Licht. Das kann ich gar nicht selber machen. Es ist immer ein Geschenk für mich selber und auch für die anderen. Allerdings haben es die Frommen schwerer umzukehren, weil sie die Notwendigkeit gar nicht einsehen. Sie sind ja fromm, obwohl sie es eben genauso nötig haben wie die anderen. Und das macht Paulus hier deutlich. Buße ist nicht zuerst etwas für die anderen, sondern zuerst für mich und für dich. Ihr Lieben, wenn die Welt nicht glaubt, nicht glauben kann, woran liegt denn das? Nicht nur, weil die gottlos sind. Jesus sagt, indirekt liegt daran, dass die Jünger, die Christen untereinander nicht eins sind und einander richten und miteinander konkurrieren. Die Welt kann es glauben, wenn die Jünger eins sind. Das ist unser Versagen. Und wenn keine Erweckung ist in unserem Land oder in unserer Kirche, woran liegt denn das? Es liegt an den Gläubigen, die schlafen. Nicht an den anderen. Und wenn es so dunkel ist in unserem Land und in unserer Welt und wir schimpfen drauf, woran liegt denn das? Es liegt daran, dass die Christen kein Licht sind, sondern trübe Funzeln oder der Docht ganz aus ist und bloß noch qualmt. Und wenn unser Miteinander so kalt ist und alles so verworren und orientierungslos ist, woran liegt es denn? An den Christen, die sich der Welt gleichförmig gemacht haben und angepasst haben und nicht mehr sagen, was bei Gott Phase ist. Gott ist gut zu allen, sagt Jesus. Er lässt es über Böse und Gute regnen und von mir aus schneien und die Sonne scheinen. Es ist alles für alle da. Gott ist gut. Weil er will, dass alle die Wahrheit erkennen und alle umkehren, gerettet werden. Buß- und Bettag. Warum nicht Putz- und Fegtag im eigenen Herzen, in der eigenen Seele? Dass es da sauber wird durch das Blut von Jesus. Wenn wir andere richten, dann macht uns das vor Gott überhaupt nicht besser, im Gegenteil. Wir sind genau denen gleich, die wir verurteilen, steht hier, ich richte es bloß aus. Vor Gott stehen wir alle gleich da. Dass einer sich für uns richten ließ, genau deswegen, ermöglicht uns den Weg zur Umkehr. Ermöglicht neues Leben und neues Tun, ohne die anderen zu richten, die bisher diesen Weg vielleicht nicht erkannt haben, nicht erkennen konnten und noch nicht gegangen sind. Und die Folge ist, wenn wir umgekehrt sind, immer wieder umkehren, dass uns Herrlichkeit und Ehre, ewiges Leben und Freude und Friede zuteil werden. Das steht hier. Und das schenke uns Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Gott, du bist reich an Güte und Freundlichkeit. Du hältst das Gericht zurück, erträgst, bist voller Geduld und Langmut, hast einen langen Atem. So führst und leitest du zur Umkehr, zur Buße, dass wir neu zur Besinnung kommen und umdenken. Wir aber schätzen das oft gering, verkennen deine Absichten. Wenn du uns laufen und gewähren lässt, und unser Leben gut gelingt, verwechseln wir das mit deiner Zustimmung und mit deinem Segen. Und dabei weißt du die zurecht und erziehst, ja züchtigst auch diejenigen, die von Herzen, die du da lieb hast. In allem willst du uns zu dir ziehen, durch das Gute wie durch das Schwere. Bitte schenke du neu die Gegenwart deines Geistes, dass wir dich und uns selbst in deinem Licht erkennen und umkehren können. Gieße neu den Geist der Gnade und des Gebetes aus. Schenke uns Erneuerung als Einzelnen wie als Gemeinde und Kirche. Wir fühlen uns so oft besser als andere und sind es in Wahrheit nicht. Du Richter aller Welt, vergib unser Richten, mit dem wir uns über dich stellen und andere noch abhalten, sich deinem Volk anzuschließen. Bitte richte uns aus auf dich, damit deine Heiligkeit und Güte uns zurechtbringt. Erbarm dich über unser Land, das sich immer unabhängiger von dir und deinem Wort macht und sich und die Welt aus eigener Kraft erlösen und verbessern will. Erbarme dich über unsere und deine Kirche, in der der Ruf zur Umkehr hin zu deinem Wort weitgehend verstummt ist. Lass dein prophetisches Wort in ihr laut werden, so laut, dass es auch die Umgebung hört und die Gesellschaft erneuert wird und Menschen in dein Licht gezogen werden. Bitte erbarme dich und mach uns neu. Amen.